BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Am Tag vor Maria Himmelfahrt, morgen eben, blättert unser Experte für sprichwörtliche Redensarten, für Redewendungen, Dr. Rolf Bernhard Essig, in der Bibel und stellt Sprichwörtliches aus der Bibel vor. Man kann fast sagen, anfangen wir bei Adam und Eva und wir kommen natürlich bis hin zu Maria, die als Gottesmutter einen ganzen Reigen an Redewendungen um sich schart. Grüß Gott ins schöne Bamberg, Herr Dr. Essig.
Grüß Gott nach München.
Ja, in Habe die Ehre war es bei Ihnen ja schon mal Thema, geflügelte Worte aus dem Buch der Bücher. Da gibt es ja eigentlich alles unerschöpflich. Heute haben wir uns vorgenommen, sprichwörtliche Personen. Was unterscheidet es denn, wie kommen Personen in Sprichwörter und wie kommen Handlungen oder wie soll man sagen, Redewendungen in Sprichwörter?
Ja, das sind schon ein paar interessante Fragen. Das erste ist, ich merkte einfach, als ich mit der Bettina Ahne über die seltsamen, komischen Heiligen sprach, zu Allerheiligen letztes Jahr, dass wir ganz viel aus dem Christentum haben, selbstverständlich. Da hatten wir dann auch uns mit Heiligen beschäftigt und die Heiligen kommen ja nur zu einem sehr kleinen Teil in der Bibel vor. Und dann hatten wir geflügelte Worte und mir fiel aber natürlich auf, es ist so ein wichtiges Buch, dieses Buch der Bücher, die Bibel. Da sind ganz bestimmte Personen, die sehr, sehr besonders uns prägen und die wir wichtig finden, die immer wieder in Kirchen vorkommen. Ich führte gestern durch St. Sebald und St. Lorenz in Nürnberg Verwandte aus Kanada. Und die sind jetzt Mormonen, kennen aber natürlich auch die Bibel. Gleichwohl war da ganz viel, was man noch erklären konnte und zeigen konnte, welche Personen aus der Bibel sind hier dargestellt und in manchen Fällen, da sind das ja auch besondere Skulpturen, wenn wir einen Moses für einen Teufel halten. Das passiert ja gar nicht selten. Es gibt Moses-Darstellungen, gerade die bekannten von Michelangelo, da hat er Hörner auf und manche denken dann, das ist ja der Teufel. Aber nein, es ist eine Fehlübersetzung. Das Wort glänzend, strahlend, dass er etwas ausstrahlt, das konnte man auch als mit Hörnern übersetzen. Und so ist das in manchen Skulpturen so dargestellt, dass also dieser besondere heilige Moses mit Hörnern dargestellt wird. Also dadurch, dass wir so viele Jahrhunderte lang von den Personen der Bibel hörten, wurden uns die auch als Vorbild vorgeführt. Und Sie und ich werden vielleicht auch versuchen, so tugendhaft zu sein, dass irgendwann mal jemand sagt, das ist ein Mann, wie er im Buche steht. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel auch dafür, wieso es dazu kommt. Das sind diese beispielhaften Personen. Und wenn man sich wirklich so verhält, dann könnte es sein, dass jemand sagt, du gleichst solchen Menschen, solchen beispielhaften Personen, wie sie in der Bibel sind. Deswegen ein Mann, wie er im Buche steht. Man sagt auch manchmal, Mann Gottes, was tust du denn da? Aber eigentlich ist es ein Gottesmann. Einer, der also sehr, sehr fromm ist. Auch der könnte in der Bibel stehen. Das ist ein schönes Beispiel auch für diesen Übergang, wenn es dann ironisch wird, wenn es scherzhaft wird. Dass also das Lob, du bist ein Gottesmann, ein Mann Gottes, plötzlich zu einem Überraschungs-Empörungsausruf wird und Mann Gottes, kannst du nicht endlich mal anfangen zu arbeiten? Also das ist das Schöne, dass es so vom Hohen ins Niedrige sich erstreckt, das Gebiet.
Das habe ich ja bei Ihnen eh schon mitgenommen und gelernt, möchte ich sagen, dass vieles ja einen Bedeutungswandel erfahren hat. Da könnte man zunächst mal traurig sein und beklagen, dass die ursprüngliche Bedeutung verloren gegangen ist. Aber wie Sie auch schon öfter mal formuliert haben, Sie sind ja keine oder wir oder wer auch immer, auch der Aussprache-Duden oder der Duden überhaupt, wir sind ja keine Sprachpolizei.
Nein, nein, das wäre wirklich falsch. Und dazu kommt auch noch, wir können ja vielleicht, indem wir das Original, den Ursprung nennen, dafür sorgen, dass sich diese Bedeutungsvielfalt, die ja in Redensarten drin steckt, erhält. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Und ich merke, dass es manchmal klappt, dass also Redensarten, die schon ausgestorben scheinen, ich denke da an den alten Schweden, plötzlich wieder auftauchen in dem Mund von ganz jungen Kerlen. Ich habe das in Neubrandenburg gehört bei 10-Jährigen und dachte mir, holla, die Waldfee, das ist ja schön, dass das plötzlich wieder kommt. Und wenn man bei denen ja nicht mehr auch die Bibelkenntnis voraus setzen kann, ist es auch schön, immer wieder zu sagen, schlagt's doch mal auf oder blickt euch um, was gibt's denn da alles? Ihr seid vielleicht Mitglied bei Greenpeace und die verstehen sich ja als David, der gegen Goliath kämpft, beispielsweise Esso, Shell, BP und so weiter. Und wer war denn das überhaupt? Ich weiß von einem Kunsthistoriker, der in seinen Dozententagen als erstes einen freiwilligen Kurs Bibellesen gemacht hat, weil er sagt, ihr könnt in keine Kirche eigentlich gehen, auch in vielen Rathäusern dieser Republik oder auch Europas. Da wirst du Bildprogramme finden, da wirst du Skulpturen finden, die kannst du überhaupt nicht verstehen. Auch viele Texte, die du lesen wirst, sind nur verständlich, wenn dir wirklich klar ist, dass da von einer Ehebrecherin die Rede ist. Und vielleicht hat man dann auch eine Idee, wie könnte die heißen oder womit wird die verbunden? Oder warum ist man so sicher wie in Abrahams Schoß und so weiter? Das sind unglaublich viele Personen der Bibel, die so oft im Munde geführt wurden, ermahnend oder lobend, beispielgebend, dass sie eben für uns alle über Jahrhunderte präsent waren, wie entfernte Verwandte vielleicht.
Ja, und das gefällt mir an unserem Ratsch, wenn es um sprichwörtliche Redensarten geht, besonders, dass man dazu beitragen kann, dieses Bewusstsein für Sprache und Herkunft dann doch zu schärfen. Habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch. Es geht um sprichwörtliche Personen aus der Bibel. Herr Dr. Essig, ja, dann fangen wir doch wirklich ganz von vorne an, wenn man das so sagen darf, bei Adam und Eva. Und auch das ist ja schon eigentlich eine Redensart, bei Adam und Eva anfangen.
Ja, nicht nur eigentlich, das ist eine, übrigens nur in Klammern. Es ist interessant, dass die letzten 10, vielleicht sogar 20 Jahre eine Tendenz in der Sprache zu bemerken ist, der ja einerseits Abschwächung und andererseits des Extremen. Also ich höre ganz häufig Leute, wie Sie es jetzt gerade sagten, eigentlich sagen oder quasi oder sozusagen und ähnliche Abschwächungen und als würde man das in Klammern setzen und andererseits dann doch gerade beim Loben solche unglaublichen Superlative oder Hyperbeln, das war ja unfassbar gut. Das sind seltsame Entwicklungen. Die Abschwächung, das kann ich schon auch gut verstehen, dass man da auf keinen Fall zu extrem sein will, niemandem auf die Füße treten und ähnliches. Aber das jetzt wirklich nur in eckigen Klammern von mir aus sogar.
Da muss ich, bleiben wir, was ich das schöne Wesen des Ratsches finde. Ich nenne das ja hier gern mal meandern, dass man irgendwo abweicht bei Abzweigungen nimmt, aber dann halt doch wieder zurückkommt. Eigentlich war es ganz schön. Was will man damit sagen? Man muss es tatsächlich, auch da sind wir bei dem, finde ich, was ich vorhin angesprochen habe, das Bewusstsein für Sprache schärfen. Es wird, weil Sie das gerade so andeuten, es wird vieles so, kommt mir vor, unbedacht benutzt, was man niemand vorwerfen muss unbedingt. Aber es ist schade, weil Facetten verloren gehen. Und wenn ich jetzt sage, eigentlich haben wir doch einen ganz netten Ratsch. Ja, haben wir jetzt einen netten Ratsch oder haben wir ihn nicht?
Genau, und das ist besonders dann seltsam, wenn Menschen sogar von etwas sprechen, was sie gerade tun. Ich werde dir jetzt quasi die Suppe servieren und dann stellen sie den Teller hin. Und wenn ich sie dann darauf anspreche, dann sagen die auch, ja, stimmt, das war jetzt überflüssig. Das ist schlicht Mode. Das muss man auch sagen, quasi eigentlich sozusagen, das ist eine Art von Mode. Auch der kann man sich schwer entziehen, wenn man das so oft hört. Es wirkt, wenn ein anderer wie ich durch des Argwohns Brille schaut und Raupen selbst im Sauerkraut sieht, wie das Wilhelm Busch gesagt hat, dem fällt das dann auf. Und ich weiß, dass ich in der Krebsreha vor 2 Jahren jemanden hatte, der mich fragte, wie die Reha sei. Und ich sagte, im Grunde sei ich zufrieden. Und er sagte, im Grunde, das heißt also, Sie sind nicht zufrieden. Und ich sagte, nein, im Grunde bin ich zufrieden. Es gibt hier und da Punkte, bei denen ich es nicht bin, aber im Grunde. Ja, aber das ist doch heutzutage, wenn ich im Grunde sage, dass ich ganz höflich sein möchte und das eigentliche scharfe Kritisieren unterlassen. Also auch das ist spannend, dass diese Formulierung, die abschwächen soll, von anderen manchmal dann so bewertet wird, als sei es eben gerade nicht so. Eben wie Sie es gerade sagten, wir haben eigentlich einen schönen Ratsch, aber in Wirklichkeit ist das ein ganz grässliches Gequatsche, was wir hier den Hörern servieren.
Das will
Also,
ich doch nicht hoffen. Also,
nein, nein,
jetzt sind
nein,
wir
nein, nein.
bei Adam und Eva.
Ja, unbedingt.
Fangen wir ganz vorne an.
Ich will es mir jetzt nicht aus den Rippen schneiden, ich könnte es auch nicht, aber das hat ja schon damit zu tun, dass viele Leute, die Deutsch lernen und solche Formulierungen hören, erstmal sehr überrascht sind. Aber da geht es um dieses Formen. Evas aus der Rippe, was in dem einen der beiden Schöpfungsgerichte, sage ich schon, Schöpfungsberichte steht. Und dies ist ja schon mal klar, am Anfang ist Adam, also ein Mensch, und dann kommt Eva, die Männin, wie es auch in manchen alten Übersetzungen heißt, die stehen am Anfang unserer menschlichen Geschichte, nicht der Schöpfung selbst, das wissen wir am Anfang. Sie erwähnten es, zu Anfang war das Tohuwabohu, Tohu wüst, war und Bohu leer. Also das ist Genesis 1,1, das erste Buch Moses, erster Vers, die Erde war wüst und leer. Und das war ein Durcheinander, ein ungeformtes Chaos. Das hat sich so im 16. Jahrhundert durch einige angeberische Gelehrte, die zeigen wollten, wir können etwas Hebräisch, verbreitet. Aber die menschliche Geschichte beginnt dann mit Adam und Eva. In der Antike sagte man etwas Ähnliches. Da sagte man, du willst doch nicht ab ovo beginnen oder ich möchte ab ovo beginnen, vom
Vom
Ei
Ei,
her. Und das Ei ist in diesem Fall das Ei, das befruchtet wurde durch Zeus mit dem Schwan, Latona war es, glaube ich, nee, nicht Latona,
Leder war es wahrscheinlich, oder?
Leda
Ja,
natürlich, der
ja.
Schwan, und die Tochter war dann Helena. Und mit diesem Ei, aus dem die schöne Helena kroch, beginnt für manche der Trojanische Krieg. Und wenn ich also den Trojanischen Krieg beginne beim Ei der Leda, dann ist das natürlich schon ganz schön lange, bis ich irgendwann wirklich zum Trojanischen Krieg komme. Und deswegen meint beides vom Ei an oder ab ovo an oder von Adam und Eva anfangen. Ich will wirklich den eigentlichen Beginn aufsuchen. Das kann mal spöttisch sein und so hören wir es heute meistens. Du willst doch nicht bei Adam und Eva anfangen. Aber jetzt sagen wir, unter Gelehrten könnte man schon sagen, lassen Sie uns doch mal bei Adam und Eva anfangen. Auch das wäre leicht ironisierend, aber es soll so ein bisschen vorbereiten. Ich gehe jetzt mal wirklich in die Tiefe. Und das ist ja auch eine schöne Sache, weil jeder sofort ein Bild vor sich hat, denke ich. Adam und Eva im Paradies, vorgestern in St. Sebald, da sah ich ein sehr, sehr schönes, großes Bild vom Paradies und wie damals üblich. Und das ist auch ein Grund, warum sich diese sprichwörtlichen Personen in unserem Sprachgebrauch gehalten haben. Es war wie ein Comic. Da konnte man also die verschiedenen Stationen sehen, die Entstehung, also die Erschaffung Adams, die Erschaffung Evas, die ganzen Tiere, die Bäume, dann aber auch die Schlange und den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies. Und insofern war das eine Geschichte, die man da auch gesehen hat. Und wenn ich sage, bei Adam und Eva anfangen, da sehe ich eben auch sofort die ganze Geschichte. Und das ist etwas, was unsere Reden plastischer machen kann. Also ich will gar nicht irgendwie so sehr den Menschen was beibringen im Sinne von merkt euch das, sondern überlegt, könnt ihr noch bildreicher sprechen? Könnt ihr euch überlegen, dass das, was ihr sagt, ja Bilder letztlich sind und dass unsere Sprache dadurch an Deutlichkeit gewinnt, an ja auch Heiterkeit?
Es hat aber doch auch damit zu tun, wenn ich das alles ein bisschen Revue passieren lasse, wie man mit Bibeltexten umgeht in deutscher Sprache, seit es die Übersetzung überhaupt erst gibt. Also sprich, es kann doch nicht viel älter sein als aus der Lutherzeit, der hier Bahnbrechendes geleistet hat, oder wie?
Ja, also Luther bezieht sich ja selber schon auf deutsche Bibeln. Die gibt es schon vorher, aber in der Tat war das umstritten. Die Frage ist ja, soll man dem Laien die Bibeltexte überhaupt in die Hand geben? Ist das nicht von übel? Also ganz kurzer theologischer Exkurs. Wir kennen den Ausdruck Perlen vor die Säue werfen. Es ist so, dass in dem Zusammenhang der Bergpredigt Jesus sagt, man soll das Heilige nicht den Hunden geben und die Perlen nicht vor die Säue streuen, damit sie nicht zertreten und sie sich umwenden und euch zerreißen. Das haben Theologen häufig herangezogen, um zu sagen, die Laien sind ein bisschen wie die Hunde und die Schweine, die sind ungebildet. Wenn wir denen die Perlen Jesu, das sind die Weisheiten, die Bibel, an die Hand geben, dann zertreten die bloß, weil sie nichts damit anzufangen wissen. Oder noch schlimmer, sie verstehen den Text nicht und werden nur aggressiv dadurch und zerreißen euch, machen also einen Bürgerkrieg, gerade in einem Jahr wie diesem, in dem die beginnenden Bauernkriegsauseinandersetzungen sich jähren zum 500. Mal, da kann man das natürlich auch wieder heranziehen. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, viele sahen die Übersetzung der Bibel als etwas Gefährliches, wohingegen Luther sagte, nein, ganz im Gegenteil, es geht um das Wort. Das ist das Wichtigste, wie im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und jedermann soll das lesen und er soll lernen, das zu verstehen. Das ist auch eher meine Einstellung.
Der Begriff, um jetzt hier eine die theologische Schwere vielleicht ein bisschen rauszunehmen, ja. das Adamskostüm, der Begriff kommt nicht vom Luther.
Nein, aber er ist in vielen Sprachen gebräuchlich, um auszudrücken, dass jemand nackt daherkommt. Er ist gekleidet in einem Hauch von nichts, sagen wir ja manchmal, oder in diesem Fall dann wirklich in nichts. Und das ist sehr, sehr schön, dass hier wieder dieser Witz aufploppt und wir sagen können, es ist ein Adamskostüm ja eigentlich gar nicht möglich, weil der ja nichts anhat. Bevor er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Erst dann wird er sich ja bewusst, dass er nackt ist. Auch eine schöne Sache. Also viele haben eine DDR-Sozialisation hinter sich, die zuhören, hoffe ich. Und die sagen dann auch, ja, wenn wir am FKK-Strand waren, dann wusste eben keiner mehr, ist jemand ein Kaderleiter oder ist jemand ein Müßiggänger oder ist jemand ein Professor oder steht jemand am Fließband bei Robotron oder was auch immer. Das war auch eine demokratische Geschichte, dass man im Adamskostüm dort unterwegs war und dass die Nacktheiten der DDR einen ganz anderen Stellenwert hatte. Das finde ich auch eine schöne Geschichte eigentlich, von der wir mehr hätten übernehmen können, da bin ich ganz sicher. Und naja, der Adam, der steht ja für ganz viele solche Dinge. Ich hatte den Bauernkrieg kurz erwähnt, der steht ja auch als Beispiel für so genau dieses, für das Demokratische, für das Gleiche, als Adam Grub und Eva Spann. Wo war denn da der Edelmann? Das war so ein Motto des Bauernkriegs.
Den kommt mir in den Sinn, woher rührt dann der Spruch, den alten Adam ausziehen?
Ja, den kennt man gar nicht mehr so oft, aber gerade bei gläubigen Christen, meine Mutter war beispielsweise den Herrnhutern sehr gewogen, denen, die also sich sehr mit dem Paulus auch beschäftigt haben und seine Idee von dem sündigen Menschen, wie er ist, bevor er seine Sünden gesteht und Buße tut, dass dann eben dieses alles für den alten Adam steht und dass in Christus das neu wird. Also so wie in Adam alles stirbt, steht in Christus alles wieder auf, heißt es im Messias von Händel. Und da ist also der alte Adam ein Beispiel für den unwissenden, auch damit gar nicht unbedingt bösen Menschen. Und diesen alten Adam, den sollen wir ausziehen, wie das Adamskostüm in gewisser Weise, um ein neuer Mensch zu werden. Das ist typisch für den Apostel Paulus, der hier also eine ganz spezielle Idee entwickelt hat. Die Eva, die kommt da gar nicht so häufig vor, interessanterweise. Sehr schön ist, dass beim englischen Gruß, den wir in Nürnberg auch anschauten, Englisch im Sinne von Engelsgruß, da sagt ja im Lateinischen der Erzengel Gabriel zu Maria Ave Eva in gewisser Weise. Denn also Ave Maria, das ist ja auch, was wir kennen, wo das Ave Maria gebetet wird. Das Ave ist der Gruß im Lateinischen, aber wenn wir Ave rückwärts lesen, dann kommen wir zu Eva. Und so ist Maria, um die es ja morgen gehen wird, diejenige, die Eva auflöst, die das Problem der Sündigkeit, auch in dem Fall von männlichen Theologen so gesehen, von der weiblichen Sündennähe auflöst. In diesem Gruß Ave wird dieses Tun von Eva rückgängig gemacht, indem man es eben rückwärts hinsetzt. Wobei das Lustige natürlich ist, ich glaube nicht, dass der Erzengel Latein gesprochen haben wird. Und wenn, hätte es Maria nicht verstanden, denn die sprach ja Aramäisch.
Ja, da fällt mir ein was ich in der Adventszeit immer wieder mal gern zitiere, aus einem Text von Karl Heinrich Wackerl, den man nicht mehr überall so kennt, aber den man aus den Salzburger Adventsingen, den Leuten wird er noch bewusst sein, wo es in einem Text von ihm heißt, weil er davon spricht, dass sie in ihrer Mundart gesungen haben, zu Rorate oder zu in der Familie oder so, in der Adventszeit auch. Wo er dann sagt, das mag vielleicht etwas derb geklungen haben, aber es ist ja nicht so, dass der liebe Gott den Menschen aufs Maul schaut. Und es ist ja wohl auch nicht nur so, dass der Herrgott nur Latein verstünde. Also das hat mir das sehr gefallen. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Ich bin verbunden mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig in Bamberg. Und wir reden über sprichwörtliche Personen aus der Bibel. Und da fangen wir jetzt mal, nein, wir haben ja schon bei Adam und Eva angefangen, aber da nehmen wir jetzt doch mal sozusagen die Person in den Blick, auf die Bibel zurückgeht oder um die sich alles dreht. Und das ist der liebe Gott persönlich. Und wir wollen eben den lieben Gott keinen guten Mann sein lassen, sondern wir müssen ihn jetzt thematisieren.
Das ist so eine Sache. Wie soll man den fassen? Es gibt ein modernes Sprichwort oder ein geflügeltes Wort: Als Gott den Mann schuf, übte sie nur. Und das ist einerseits erstmal nur ein Witz. Und man kann auch sagen, ein frecher Feminismus im schönsten Sinne. Gleichzeitig macht es aber schon etwas deutlich. In der Bibel und in unserer Vorstellung ist Gott eindeutig ein Mann. Wenn man die Theologen befragt, wenn man Sprachkenner des alten Hebräischen befragt, dann sagen die, naja, so ganz einfach ist das nicht. Das ist schon immer wieder einer, der sich in einer gewissen Weise entzieht. Ich bin der Ich Bin, wird ja manches übersetzt, was er als Name verwendet, als er Moses im Dornbusch erscheint. Es ist für mich jedenfalls sehr berührend gewesen, dass vor, ich glaube, schon 25 Jahren ein Engländer mal eine Biografie Gottes geschrieben hat und ernst genommen hat, was wird denn über den erzählt, wie hat er sich verhalten. Und da sind ja so menschliche Verhaltensweisen wie der Zorn Gottes, der ja selber auch sprichwörtlich geworden ist. Und da ist die große Enttäuschung, die wir von enttäuschten Liebhabern auch kennen, dass dieses Volk, das so auserwählt ist, immer wieder abweicht, immer wieder undankbar ist, immer wieder andere Liebhaber hat, andere Götter, obwohl ja im ersten Gebot schon steht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wie dieser alttestamentarische Gott immer wieder in einer, wie uns es erscheint, menschlichen Art und Weise emotional handelt, das ist etwas, was ihn dann auch zur Person macht. Und dann die bildlichen Darstellungen. Sie sagten ja, der liebe Gott. Wir sehen ihn häufig mit einem weiten Gewand und mit einem langen Bart, was zeigen soll, das ist eben der Älteste, der schon immer da ist. Und das macht ihn wiederum zu so jemandem, der im Volksmund zumindest einer der besten, der geschätztesten Verwandten gleichsam ist. Also nicht nur der Schöpfergott, sondern einer, zu dem man auch dann gehen kann und dem man um Hilfe bitten kann oder den man, obwohl es heißt, dass man seinen Namen nicht unnütz brauchen soll, den man dann doch manchmal verwendet. Wir hatten schon Mann Gottes vorhin, aber wir sagen ja auch so Gott will oder jemand ist, das ist besonders kennzeichnend, es ist jemand von Gott gezeichnet. Das ist ursprünglich das Kainsmal, auch Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva sind ja sprichwörtlich für verfeindete Brüder. Man könnte, und man hört das auch manchmal sagen, von zwei Verfeindeten, die sind nicht wie Hund und Katze, die sind wie Kain und Abel. Und es ist ja auch da wieder wie bei einem ungerechten Elternteil, dass Gott ohne jeden Grund, jedenfalls die Bibel gibt uns keinen, das Opfer Kains ablehnt und das Opfer Abels annimmt. Und das führt dazu, dass Kain wütend wird. Und anstatt, naja gut, da kann er sich schlecht rächen, dass er also Gott klagt, dass er ungerecht behandelt wird, erschlägt er seinen Bruder. Und Gott schickt ihn dann in die Welt und macht ihn zu einem Vogelfreien. Der Kain sagt dann, aber jeder wird mich doch dann umbringen. Und Gott sagt, nein, ich will dir ein Zeichen auf der Stirn machen, sodass jeder sehen kann, dass du mir gehörst und dass du nicht erschlagen werden darfst. Und dieses Kainsmal oder auch Kainszeichen, das findet man in praktisch allen europäischen Sprachen immer wieder, ist so eine Mischung aus Auszeichnung und natürlich eine Prägung, eine Art Brandzeichen, dass jemand ausgestoßen ist. Und das ist eben auch sehr typisch von Gott gezeichnet sein, ist eigentlich ja in unserem heutigen Verstand eher einer, der sehr viel Unglück hat und dem man es ansieht, dass er dieses Unglück hat. Und dieser heimatlose, von Ort zu Ort immer weiter ziehende Kain, das ist dann auch jemand, dem man das ansieht. Er ist eben von Gott in gewisser Weise auch verlassen. Der Kain und der Judas, das sind die vielleicht interessantesten Figuren in der ganzen Bibel. Also wenn wir schon kurz diesen Sprung machen, weil sie doch in manchem verwandt sind. Kain ist ja nicht von Grund auf oder sagen wir ohne Grund böse. Und von Judas, der Christus verraten hat, ist es ja auch so. In einer Version heißt es, er hat es um Geld getan, aber in vielen anderen heißt es, er wollte Jesus auch dazu provozieren, doch endlich mal seine Gottessohnschaft zu zeigen, die Römer aus dem Land zu schmeißen. Es gibt da viele Romane von Paul Gurk oder auch in Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber kommt das ja auch so vor, dass Judas eigentlich derjenige ist, der die Heilsgeschichte vorantreiben möchte, sie aber auch in der Welt vorantreiben möchte. Und das ist etwas, was Jesus dann nicht so sieht. Und letztlich gibt es früh in der Theologie viele, die sagen, Judas ist notwendig für dieses Erlösungswerk, denn ohne ihn kommt es ja nicht zu dem Prozess und zum Kreuzestod. Und Goethe hat einmal schön zusammengefasst und pointiert gesagt, Judas, das war der frömmste Jünger, weil er dieses ganze Unglück und diese Verfluchungen der ganzen folgenden Jahrhunderte auf sich genommen hat, damit das Erlösungswerk funktionieren kann. Und ganz häufig sind Judas und Jesus in einem geheimen Einverständnis in späteren Erzählungen.
Natürlich, ja, spannende Angelegenheit, aber da steigt man natürlich schon, finde ich, tief in Theologie ein und muss, ja, spannend, aber man muss schon Lust drauf haben und manch einem mag das dann vielleicht auch viel zu weit gehen, wo ich mir zwischendurch auch schwer tue, das sind jetzt mal ganz allgemein gesprochen die drei Buchreligionen, wenn wir das Judentum nehmen, das Christentum und dann den Islam, dass es eben so viel mit Theologie zu tun hat, mit Tradierung, mit Überlieferung, mit Aufschreiben, mit Deutung und die Spiritualität. Da schweife ich jetzt schon wieder ab, aber die Spiritualität, so kommt mir vor, eigentlich ganz woanders angesiedelt ist.
Ja, und genau so, ich gebe Ihnen da ganz recht, aber es gibt ja noch einen zweiten, und zwar genau den Gegenpol, auch die pragmatische Lebenswirklichkeit. Ich denke mir häufig, gut, ich bin als Kind schon geprägt an Don Camillo. Der hat ja einerseits diese Spiritualität, dass er mit Christus direkt redet. Ja. Und andererseits ist er aber ein durchaus handfester Charakter, der den Reichen auch die Leviten liest und sagt, also Leute, so geht das nicht. Ich bin zwar kein Kommunist, aber letztlich ist er in ganz vielen Punkten, und deswegen verstehen sich ja Don Camillo und Pepone, in vieler Hinsicht ist er ein Pragmatiker und sagt, ja,
der Katholik und der Kommunist, ja, wunderbar.
Ja, ja, ich kann hier predigen, klar, aber meine armen Leute, die haben hungernde Kinder, da muss was passieren. Und da haben Sie vollkommen recht, also über der Theologie sollte man nie vergessen, was da eigentlich mal gemeint war, gerade in der Bergpredigt und in vielen anderen Texten von Jesus. Da heißt es ja, ihr habt Gefangene besucht und ihr habt mich besucht, ja, wer geht denn ins Gefängnis und schaut mal nach, wie es denen da geht. Und ihr habt Hungernde gesättigt und dann habt ihr mich gesättigt. Also wer kümmert sich da drum? Diese pragmatische Seite, die die Religionen haben und auch im Islam, ist die Barmherzigkeit, die Mildtätigkeit, das Geben, eine der grundlegenden Säulen des muslimischen Mannes und der muslimischen Frau. Die müssen mildtätig sein. Das ist der Dschihad, der ja auch oft falsch verstanden wird. Der eigentliche Dschihad ist der Kampf gegen sich selbst, gegen die eigenen Abgründe und Sündhaftigkeiten und so etwas, wo man sagen muss, wenn ich das erfolgreich bestritten habe, dann bin ich ein besserer Mensch, und zwar gerade auch für meine Mitmenschen. Also dieses Tätigsein, aber auch von mir aus, was Sie jetzt Spiritualität nennen, die Versenkung, das spricht natürlich auch eine eigene Sprache und ist eine sehr schöne Sprache. Und deswegen finde ich auch diese Rede vom lieben Gott eine ganz gute Sache. Gut, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das ist natürlich.
Aber das
dann
versteht
auch
Krete und Plete ja wieder nicht.
Ja.
Sprichwörtliche Personen aus der Bibel beschäftigen uns heute in Habe die Ehre. Und dazu Erläuterungen aus der schönen Stadt Bamberg von Dr. Rolf Bernhard Essig. Krete und Plete habe ich gerade das Stichwort gegeben. Herr Essig, ich habe es mir noch nie hergeholt und nachgeschaut, von was es überhaupt kommt. Von woher kommt's?
Ja. Also das geht mir ja jeden Tag so, dass ich auf was komme und überlege, warum zur Hölle, zum Kuckuck, zum Geier sagt man denn sowas? Und bei Kreti und Pleti ist schon relativ lange, dass man überlegt, was das wohl sein könnte. Eindeutig kommt es aus dem Alten Testament her, und zwar im zweiten Buch Samuel. Da heißt es von Luther so eben auch geschrieben, dass da Befehlshaber der Kereter und Peleter sich dort aufmachen sollten und dass die da sind, und die sind David, dem König, zugeordnet. Die erste Theorie war Kreti, das klingt so ein bisschen wie Kreta, und Pleti, wer könnte das denn sein? Und naja, da gibt es doch dieses Hauptfeindvolk der kanaanitischen Juden, das sind die Philister. Und dann dachte man, naja, das sind vielleicht die Kreter und die Philister, die dort als Leibwache vielleicht von König David dienen. Und weil die jetzt fremde Völker sind, ist das so eine Art Volksgemisch und deswegen kommt dieses Negative da rein. Aber bei ein bisschen Forschung zu den hebräischen Wortwurzeln kam man darauf, dass in diesem Kereta eine Wortwurzel für töten steckt und bei den Peletern für forteilen. Das ist sogar bis hin zu unserer Pleite gehend. Die steckt da auch mit drin, denn eigentlich war Pleite ein Ausdruck für sich durch Flucht einer Schuldhaft entziehen. Und dadurch war es auch eine Art von Rettung aus einem Konkurs. Und weil man abgehauen ist, fortgeeilt. Jedenfalls durch diese Wortwurzeln für töten und forteilen, sagte man, wahrscheinlich war dieses Wort Kereta ein Wort für die Scharfrichter und Peleter für die Eilboten König Davids. Also wenn der Scharfrichter kommt, dann findet das keiner gut. Und wenn der Eilbote kommt, hat er oft eine schlechte Botschaft. Und das kann dazu geführt haben, dass die also so übel beleumundet sind. Jetzt merken wir schon, aber durch meine etwas längliche Erklärung, so einfach ist das nicht, aber sie reimen sich so schön, Kreti und Pleti. Und das wiederum führte dazu, dass vorige deutsche Ausdrücke, die wir zum Teil sehr gut, zum Teil nicht so gut kennen, dadurch ersetzt werden konnten. Wir kennen, glaube ich, alle Hinz und Kunz. Das ist ja eigentlich von Heinrich und Konrad, den Königsnamen, die abgekürzt wurden zu Hinz und Kunz. In manchen Gegenden sagt man stattdessen auch, da kommt ja jeder Hans und Franz daher. Auch das ist wieder für jedermann. Die sind einfach einfache, beliebte Vornamen. Und dann kam dieses schöne Paar aus der Bibel mit Kreti und Pleti und dann hat man gesagt, warum denn immer Hinz und Kunz und Hans und Franz? Da nehmen wir doch Dit. Das klingt doch noch lustiger und schöner und ob man jetzt weiß, was das ist, ist ja gar nicht so wichtig. Und das finde ich auch wieder schön. Man nimmt, was man gebrauchen kann, man hat Spaß daran und was es dann wirklich heißt, ist nicht so wichtig, sondern dass jeder weiß, was es bedeutet.
Der Ursprung ist dann eher, oder nicht nur eher, sondern zweitrangig.
Genau.
Und man entwickelt eine Bedeutung, alle möglichen Leute, in der Regel auch abwertend. Und dann sind wir bei Kreti und Pleti.
Und der Reim, das ist eben das Entscheidende. Also Hinz und Kunz ist ein unreiner Reim. Bei Hans und Franz ist die Sache völlig klar. Und Kreti und Pleti, das ist dann wieder dieser Reim. Und das ist etwas, was uns ja seit Kindertagen so fasziniert, wenn wir A-A, Papa, Mama sagen, Popo. Diese ganzen kleinen Reimwörter, die uns seit der Lall-Sprache begleiten, die faszinieren uns. Und weil das so was Einfaches, Simples, Primitives ist, kann es dann eben auch so abwertend sein, wenn man sagt, da kommt doch Hinz und Kunz oder eben Kreti und Pleti. Dass es aus der Bibel kommt, das ist den meisten völlig Schnuppe.
Wir haben noch einiges vor, was aus der Bibel kommt. Vielleicht einer der größten Namen, der Moses, der wird uns beschäftigen. Und dann, das möchte ich in der nächsten Stunde nochmal ansprechen, was Sie mir im Vorgespräch sind wir drauf gekommen, auf einen Begriff, der mir überhaupt nicht geläufig war. Und das heißt langer Laban. Aber das klären wir nach den 11 Uhr Nachrichten in unserem Vormittagsratsch mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig. Soweit erstmal. Dankeschön nach Bamberg. Bis gleich.
Sehr gern.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und nochmal ein herzliches Grüß Gott nach Bamberg zu unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig.
Grüß Gott, Herr Hitzelberger.
Ja, wir reden über geflügelte Worte aus dem Buch der Bücher und über allerlei Heilige. Wobei, vorhin haben wir es schon von Kreti und Pleti gehabt, das waren keine Heilige.
Nein, das waren eben die Eilboten und Scharfrichter, die Personen der Bibel. Die sind ja heute im Fokus, die Personen, die uns als Beispiele im Positiven oder im Negativen vorgehalten wurden oder aber solche, bei denen man sich Geschichten erzählt hat. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass die Bibel ja einerseits als Text den Theologen ganz besonders bis in jeden Buchstaben, bis aufs Jota genau gelesen wurde. Die normalen Menschen, die üblichen Gläubigen, die fanden die Figuren interessant, haben sich dann weitere Geschichten erzählt. Übrigens im Judentum ganz genauso, da gibt es dann auch viele, viele Geschichten. Ich denke an die erste Frau Adams, Lilith, die in vielen modernen Kulten eine interessante Rolle spielt, auch im Feminismus. Die ist aber in der Bibel gar nicht drin. Die ist eine spätere, eine seitliche Legende. Und andere Figuren, die sind in unserem Alltag plötzlich da und man fragt sich ja, warum. Also in meiner Familie und auch in Norddeutschland ist es durchaus üblich, von so einem Schlacks, von einer Hopfenstange von Mann zu sagen, das ist ein langer Lulatsch, das kennt man vielleicht noch eher, aber auch nicht mehr so häufig gebraucht. Und bei uns hieß es, das ist ein langer Laban. Und Laban, das klingt so ein bisschen wie, der tut viel Labern, aber es ist also Laban, das ist der Schwiegervater Jakobs. Der
also da hat sich wieder mal gezeigt, wie ich nicht bibelfest bin, weil der Name ist mir noch nie untergekommen.
Ja, muss man wirklich nicht wissen. Nur im Volkstümlichen, da war der bekannt. Warum? Also Jakob selber ist ja eine außerordentlich wichtige Person. Er ist in vielen, vielen Kirchen dargestellt, wie er mit Gott selber ringt. Dann wird ihm ja die Hüfte ausgerenkt bei diesem Ringen, bei diesem Ringkampf, als der Morgen naht, weswegen auch das Hüftstück als nicht koscher bis heute bei Braten innerhalb des Judentums ist. Also ihm wird die Hüfte jedenfalls ausgerenkt. Jakob ist ein Hallodri und ein durchtriebener Kerl, der einerseits betrogen wird von seinem Schwiegervater, der möchte nämlich gerne Rachel heiraten, die er am Brunnen getroffen hat. Und sein Schwieger sagt, ja, machen wir, wird eine Hochzeit gefeiert. Aber als er dann am Morgen nach der vollzogenen Hochzeitsnacht guckt, da liegt in seinem Bett nicht Rachel, sondern Lea. Und sein Schwiegervater Laban sagt, es ist nicht üblich, dass die jüngste Schwester geheiratet wird, sondern da wird erst die Älteste genommen. Insofern ist er also ein Betrogener. Er dient um diese Frau, aber das hat er vorher vertraglich festgelegt, 7 Jahre. Und er betrügt dann seinen Schwiegervater wieder ein bisschen, indem er sagt, er möchte die Gesprenkelten, die mit zweifarbigem Fell gerne haben, die geboren werden, was in den Herden bei den Schafen und Ziegen unüblich war, selten. Und der Schwiegervater sagt, ja klar, machen wir. Aber er legt dann Weidenruten in die Tränke, manche geschält, also die Rinde abgezogen und die anderen nicht. Und so ist eine Art von Schwarz-Weiß-Muster oder Hell-Dunkel-Muster. Und die Tiere, die davon trinken, die schwanger sind, die gebären dann gefleckte und gemusterte Nachkommen. So kriegt er dann eine große Herde und so ist sein Schwiegervater auch betrogen. Diese Art von Hinterfotzigkeit gegeneinander, das war im Volkstümlichen, gerade auch weil es um Hirten geht, um Landwirtschaft, das war etwas, was man sich gerne erzählt. Und deswegen war Laban über Jahrhunderte durchaus jemanden, den man gerade auf dem Land kannte.
Ich finde, da zeigt sich wieder, dass auch jenseits aller Theologie und aller Religiosität, was man natürlich aus der Bibel zieht, es ein wunderbares Buch ist für Geschichten, einfach für tolle Geschichten. Wenn wir ins Neue Testament schauen, was wir am Ende dieser Stunde natürlich unbedingt auch noch tun werden, dann landen wir natürlich bei der Gottesmutter, beim Meerstern oder die auch als Muschel verehrt wird, bei der Maria, morgen 15. August, Maria Himmelfahrt. Ja, Herr Essig, jetzt habe ich aber gar nicht nochmal nachgefragt. Der lange Laban, jetzt haben wir zwar erfahren, seine Geschichte und Schwiegervater und ein bisschen ein Hallodri, aber war er denn lang? Woher weiß man denn das? Oder warum findet man denn das? Warum schreibt man ihm das so zu?
Bei einigen dieser volkstümlichen Figuren, da ging es auch darum, dass man gesagt hat, man stellt ihn sich vor. Und jetzt gab es in dieser Hinsicht, in der Bibel steht nichts darüber, ob der groß oder klein oder dick oder dünn war. Aber man hat eine Freude an dem Gleichklang. Wir hatten vorhin schon den Reim. Hier geht es um den Anfang des Wortes. Und beim langen Lulatsch, da sind es die beiden L, aber der Laban, der hat so schöne lange A's. Und das heißt, zu den beiden L's, ein langer Laban, kommen drei A's auch noch. Und das klingt dann alles schön lang. Das heißt, man hat das einfach des Klanges wegen gemacht, obwohl in der Bibel davon überhaupt nichts steht. Und das ist wieder etwas Schönes, dass man sagt, wir nehmen zwar das ernst und sind fromme Leute, aber wir machen durchaus uns einen eigenen Reim daraus.
Es zeigt aber doch auch, dass das natürlich sehr immer von der jeweiligen Sprache selber abhängig ist. Also das Ganze, was Sie gerade schildern, funktioniert ja dann möglicherweise oder vermutlich auf Französisch oder Englisch oder Schwedisch oder Polnisch oder sonst wo nicht. Weil es ganz andere klanglichen Umgebungen stattfinden da.
Ganz richtig. Also es gibt die inhaltliche Seite, die funktioniert immer, und die klangliche, die funktioniert manchmal bei ähnlichen Sprachen, also wenn es germanischen Ursprungs ist, wie jetzt bei Englisch beispielsweise und Deutsch, da kann das schon mal funktionieren, aber in vielen anderen dann eben nicht. Aber sagen wir mal, bei den inhaltlichen Fragen bei Moses oder den Propheten, da ist das gar kein Problem, dass es funktioniert. Wir haben ein ähnliches Problem auch genau bei Moses. Da sagt man zuweilen, der hat Moses und die Propheten, oder ich habe Moses und die Propheten, und dann denkt man erst, was meint denn der? Das ist eine Doppelhüllformel. Wir kennen ohne Moos nichts los. Und es geht also eigentlich ums Geld. Und jetzt wird das noch weiter verhüllt und ich sage, ich habe nicht nur Moos, ich habe Moses. Und wenn man bei Moses ist, dann ist man schon gleich bei den Propheten. Also das ist so die Freude der Umgangssprache. Sprache am Spielen, am Ausbauen, an der kleinen Umleitung noch dazu. Der andere soll mitraten, soll mitgenommen werden auf eine heimliche Art und Weise. Es geht nicht nur ums Verhüllen, um etwas nicht erkennen zu lassen, sondern auch ums Verhüllen, damit der andere sich einen Spaß daraus machen kann, das zu erfahren. Was steckt dahinter? Ach so, das meint er damit. Und im Kontext, in der Situation, da ist es ja oft durchaus einfach, wenn jemand sagt, der hat sich ein dickes, fettes Auto gekauft, der hat halt Moses und die Propheten. Dann kann man sich schon vorstellen, ah ja, es geht um Geld, Moos, ah ja, ja, lustig. Und also dieser Spaß an der Sprache, am Klang, ist da ganz wichtig. In anderen Sprachen wird das, wie Sie sagen, nicht funktionieren.
Aber da nochmal darauf zurückzukommen, der Inhalt, der bleibt ja in unserem gesamten christlich geprägten Raum, denke ich, dann doch gleich. Also der hat überall ähnliche Wirkkraft oder einen ähnlichen Sog vielleicht sogar, dass sowas sich in der Vorstellungswelt und dann eben auch in der Sprache und in Sprichwörtlichem niederschlägt.
Genau, also bei Moses diese schöne Geschichte, dass er als Baby ausgesetzt wurde, um von der Pharaonentochter dann gefunden zu werden. Naja, seine Schwester weist doch ein bisschen darauf hin. Also bitte nochmal nachlesen, das ist eine wirklich lustige Geschichte innerhalb vieler Brutalitäten. Aber das ist wirklich sehr, sehr witzig, wie Moses gerettet wird. Jedenfalls wird er in einem Binsenkörbchen, das mit Pech wasserdicht gemacht wird, ausgesetzt. Er schwimmt da auf dem Nil im Schilf und wird dort gefunden. Die Seefahrer der christlichen Seefahrt, wie sie ja auch heißt, die wussten davon und die sagten dann scherzhaft, das war der erste Seefahrer und Es war der jüngste Seefahrer, denn er wurde ja gerade erst geboren und ist schon mit einem Schiffchen unterwegs.
Ja, ja.
Und deswegen heißen diejenigen, die an Bord kommen, um als Schiffsjungen zu arbeiten, immer, egal wie sie sonst heißen, Moses. Und das auch durchaus im englischsprachigen Raum. Das ist das durchaus üblich. Man kannte in der christlichen Seefahrt diese Geschichte. Und das ist in anderen Zusammenhängen manchmal auch der Benjamin. Das ist ja der jüngste Sohn Jakobs von diesen 12, die die Stämme Israels dann auch bilden. Und Jakobs jüngster, Rachels zweiter Sohn Benjamin, der steht dann auch für den Jüngsten. Aber an Bord von Schiffen ist es dann eben Moses.
Die Bibel bietet natürlich vor allem auch das Alte Testament einen reichen Fundus an solchen Namen. Was würden Sie sagen, was ist heute noch vielleicht das Bekannteste, was Menschen aus dem Alten Testament so im Kopf haben?
Also ich vermute mal, es kommt ein bisschen darauf an, wo man sozialisiert wurde. In der DDR kennen alle Samson, beziehungsweise die eigentliche andere Form, die gerne verwendet wird, Simson. Das ist nämlich ein Motorrad. Die Simson-Schwalbe, das kennt kaum einer nicht, der in der DDR
das Volk
groß wurde.
Das Volk geht schon unglaublich despektierlich mit den, ja, mit den Hersten und halten um.
Na, in dem Fall muss man sagen, es ist eine Firma, die von zwei jüdischen Brüdern gegründet wurde und die hießen halt Löb und Moses Simson.
Ja, ja.
Deswegen, das war ganz klar, aber dass sie das Motorrad dann so nannten und in der DDR sie weiterhin so heißen durfte, das hatte damit zu tun, dass man wusste, der Samson oder Simson, das war ein unglaublich starker Kerl, der
aber,
mit dem
nicht falsch verstehen, was ich jetzt gerade gemeint habe. Das folgte, ich meinte das, wie Sie es auch vorhin schon geschildert haben, dass die Menschen seit jeher mit einer, na sag ich mal, gewissen Unbefangenheit und Unbekümmertheit mit auch den edelsten Stoffen einfach umgehen. Der Theologe rauft sich die Haare wahrscheinlich oder der Kirchenmann sagt, Leute, mehr Respekt. Aber die Menschen sind relativ arglos oft.
Ja, und die Simson war ja, oder die Simson Motorräder, Krafträder waren ja auch nur relativ kleine. Das war ja nur 50 Kubik und 60 Stundenkilometer. Das ist umso netter, dass die dann weiterhin Simson heißen. Und man sieht ja immer noch welche durch die Gegend fahren. Die gab es auch als Motorroller, übrigens auch als Elektrokrafträder. Hat sich leider nicht durchgesetzt. Also insofern, in der DDR kannte jeder das und Samson und Delila kennt man vielleicht schon auch noch, wenn man mal beim Friseur war, hört man das ab und zu. Samsons Kraft soll ja in seinen Haaren gelegen haben und Delila hat das rausbekommen und ihm die Haare geschoren und dadurch wurde er dann besiegbar und auch gefangen genommen von den Philistern. Die Philister, die kennt man vielleicht noch ein bisschen, aber was besonders bekannt geblieben ist, das ist Abraham. Abrahams Schoß kennen wir, glaube ich, schon. Mhm. Jemand fühlt sich so sicher, er ist so geborgen wie in Abrahams Schoß. Man fühlt sich wie in Abrahams Schoß. Und das ist direkt aus der Bibel so übernommen. Abraham ist ja als Urvater, als Stammvater, sowohl in der jüdischen wie auch in der christlichen Religion als auch im Islam eine große heilige Gestalt, Ibrahim im Arabischen dann. Und er hat ja auch wieder diese ganzen vielen Geschichten. Abrahams Schoß wiederum, das kommt direkt aus dem Neuen Testament, interessanterweise. Da gibt es dieses Gleichnis, das Jesus erzählt von einem Reichen und einem Armen. Und der Arme, der hat einen Namen, Lazarus, nicht zu verwechseln mit dem Lazarus im Grab. Jedenfalls dieser Lazarus, der sitzt geborgen in Abrahams Schoß. Der Reiche, der die Verdammnis tragen muss, der sieht diesen Lazarus in Abrahams Schoß geborgen, wohin ihn die Engel zuvor getragen haben. Und das ist dann eben ein Bild, auch im Jüdischen kennt man das, dass Abraham als Stammvater eine Art bergende und rettende Kraft hat. Und was man in der Umgangssprache eher in Westdeutschland hört, dass jemand, der nicht ganz ernst genommen wird oder von dem man sagt, ach, du hattest doch gar keine Ahnung davon, da warst du noch nicht mal geboren, da sagt man, da warst du noch in Abrahams Wurstkessel. Und es gibt eine Bibelformulierung, dass jemand noch in Abrahams Lende gewesen sei, also einfach noch nicht geboren. Mhm. Und das ist dann sehr, sehr witzig dann gemacht worden. Mhm. Also warum der Wurstkessel genau, das wollen wir jetzt lieber nicht eruieren, ja. herauszukriegen, versuchen. Aber Abraham ist eben doch auch einer, der sehr populär geblieben ist als eine Figur. Die Geschichte mit Isaak kennt man schon auch. Aber Abrahams Schoß, das ist also ganz besonders.
Super. Mir kommt deutlich. Jetzt in den Sinn, also wenn man mich fragen würde, was mir so einfällt aus der Bibel, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ein salomonisches Urteil oder eine, das immer noch im Alten Testament, oder eine Hiobsbotschaft oder auch ein barmherziger Samariter ist vielleicht auch was. Da sind wir dann im Neuen. Das haben wir vorhin schon gerade angesprochen. Was kehrt vielleicht zu den bekanntesten Sachen, die einem so in den Sinn kommen? Und jetzt habe ich mir erlaubt zu sagen, ein salomonisches Urteil, Herr Essig. Und da bin ich vielleicht gar nicht mal allein, dass das noch vielen Menschen im Bewusstsein oder zumindest im Gebrauch ist, ohne dass man ganz genau weiß, was welche Geschichte dahinter steckt.
Und dazu kommt, in ganz Europa ist das bekannt und darüber hinaus, auch in den USA, in Lateinamerika, Salomo ist ja in der Bibel häufig auch so genannt worden, der weise König, einer, der auch einer als Richter sehr weise war. Und eine Geschichte ist da ganz besonders bekannt geworden. Das ist dann das salomonische Urteil. Es geht um zwei Frauen, die beide schwanger sind, zur selben Zeit ein Kind gebären. In der Nacht wacht die eine aber auf und merkt, ihr Kind ist tot. Und sie schleicht sich mit dem toten Kind zu der anderen Frau, nimmt deren Lebendes und schiebt der das tote Kind unter. Jetzt sind so Neugeborene ein bisschen ähnlich, aber die Mutter, die am Morgen erwacht und das Kind tot findet, sieht sofort, das ist gar nicht mein Kind. Die andere sagt aber, doch, doch, das ist es und das andere gehört mir. Die Frauen streiten, werden zu Salomo gebracht und der soll diesen Streit entscheiden. Er sagt, wir machen das ganz einfach. Nachdem wir uns darüber nicht im Klaren sind, werden beide Kinder einfach in der Mitte durchgehauen, vor allen Dingen das lebende Kind. Dann kriegt jede Mutter kriegt einen Teil, die eine Hälfte des lebenden Kindes. Die Frau, deren Kind das wirklich ist, die ist so verzweifelt, dass sie sofort schreit, nein, nein, ich verliere das Kind lieber, als dass es stirbt. Und das ist dann für Salomo der Beweis dafür, das ist die wahre Mutter. Da ist so eine starke Mutterliebe, dass sie eben keinesfalls auf eine Scheingerechtigkeit dieser Teilung sich festlegt, sondern dass sie sagt, nein, das Kind soll leben. Und die eine bekommt wieder ihr totes Kind und die wahre Mutter ihr lebendes Kind. Das ist von Bertolt Brecht im kaukasischen Kreidekreis dann auch nachgemacht worden. Die Geschichte ist eine Wanderanekdote, die mit großer Wahrscheinlichkeit eher aus persischen und indischen Erzählungen kommt. Aber das ist nicht selten in der Bibel, dass da sehr, sehr alte Geschichten wieder aufgenommen wurden und in den biblischen Zusammenhang eingefügt.
Was würden Sie sagen, Herr Essig, woher kommt, dass sich manche Geschichten mehr durchsetzen und andere weniger bis gar nicht? Ich meine, die Bibel, vor allem eben auch das Alte Testament, hat einen ordentlichen Umfang und wir haben so viel kennen wir dann vielleicht auch nicht aus der Bibel oder war es in früheren Zeiten anders? Oder man, auch wenn ich jetzt davon ausgehe, selbst wenn man ein eifriger Kirchgänger ist und sonntäglich einen Gottesdienst oder eine Messe besucht und das Evangelium und Lesungen hört, dann kriegt man nur einen Bruchteil der Bibel mit. Woher kommt es, dass diese, ich meine, da hat die Kirche oder wer auch immer, evangelische Kirche, katholische Kirche, die Hand drauf, was am Sonntag vorgelesen wird aus der Bibel. Wer kann verantwortlich sein, dass manche Geschichten sich so festgesetzt haben und ins Bewusstsein kommen?
Es sind ein paar Dinge, die da zusammenspielen. Das eine ist, wurde das als so bildstark empfunden, dass es eben Maler für Kirchenbilder, aber auch für Bücher immer wieder verwendet haben? Oder wurde die Geschichte als so spannend empfunden, dass sie auch von Autoren nachher in ihre Bücher übernommen wurde? Das ist sicher bei Hiob, auf den wir gleich kommen werden, der Fall, dass dessen Geschichte immer wieder erzählt wurde. Dazu kommt, dass man gerade für den Unterricht der Kinder die spannendsten Geschichten der Bibel zusammenfasste und da eben nicht die Geschlechtsregister der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den dort hineinnahm, sondern solche Geschichten, an denen man besonders exemplarisch etwas erfahren konnte über den Kern der christlichen Lehre. Und diese Konzentration auf besondere Geschichten, auf besondere Personen, die war auf jeden Fall sehr, sehr stark verantwortlich. Wenn dann noch Oper dazu kommt, musikalische Melodramen, Ähnliches, auch das hat natürlich dazu beigetragen. Und was Sie am Anfang kurz erwähnten, kommt auf jeden Fall noch dazu, dass vor 100 Jahren das wesentlich präsenter war als heute. Also meine Mutter ging sehr souverän mit solchen Sachen um, wie Daniel in der Löwengrube, sein oder der Gesang im Feuerofen oder das ist eine Jeremiade, wenn jemand besonders viel klagte oder die Geschichte von Susanna im Bade als einer verfolgten Unschuld oder der Urias-Brief, was ganz interessant ist, dass David eigentlich ein Mörder war, zumindest zum Mord angestiftet hat, aber er gilt doch nur als ein vorbildlicher Mensch. Diese Geschichten, die kannte man so gut, die hat man so oft verwendet, dass man auch im Alltag ganz häufig eine Möglichkeit fand, darauf anzuspielen und zu sagen, also die führen ja eine Josefs-Ehe, so wie eben der heilige Josef angeblich die Ehe nie vollzog. Oder das ist eine besonders gefährliche Frau, die ist wie Potiphars Weib, die den Josef des Alten Testaments verführen wollte. Also diese Geschichten hat man wirklich häufig erzählt, gerne erzählt und gerade auch den Kindern. Ich hatte selber eine Kinderbibel in der Grundschule, Gottes Saat hieß die. Und die war mit Holzschnitten illustriert, mit farbigen Holzschnitten. Und vieles, was ich bis heute kenne, und das war das Alte und das Neue Testament in nicht mal 200 Seiten, das war kindgerecht nacherzählt. Und das bleibt dann im Kopf hängen, gerade diese Verbindung von Bild und Text. Also das ist auf jeden Fall ein Grund dafür. Und dann gibt es sehr entlegene Figuren, die kennt kaum noch jemand. Also Ruth und Noemi kennt kaum jemand. Aber diesen wunderschönen Satz, wo du hingehst, da will auch ich hingehen, das kennen wir ja nur als eine Liebeserklärung. Ja. Es ist auch eine, aber in dem Fall ist es die Schwiegertochter, die sagt, ich werde meine Schwiegermutter nicht verlassen. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Aber im Alltag wurde das von Liebenden natürlich übernommen, die nicht wissen, dass das aus der Bibel eigentlich kommt und diese vorbildliche Figur ist. Oder ja, eine meiner Lieblingssängerinnen der Jetztzeit, die gar nicht mehr so prominent ist, hat ja den tollen Namen Judith Holofernes. Und das Buch Judith, wo eine Witwe sich als mutiger und erfolgreicher als alle Männer in der Stadt erweist, die Judith heißt und den feindlichen Feldherrn Holofernes erschlägt, den hat diese Sängerin zu ihrem Kunstnamen erhoben. Also beide, die Mörderin und den Toten. Also diesen Witz, den verstehen, glaube ich, viele, die Wir sind Helden, wie ihre Band ja hieß, den verstehen die gar nicht. Warum heißt die Judith Holofernes? Die denken, das ist halt ihr Name. Aber die kennt das
aber eben diese noch. Diese Kombination von diesen beiden Figuren, ja.
Also das ist wie wenn man sagen würde, ich überlege gerade, ich bin Judas Christus.
Oder Johannes Herodes, irgendwie sowas.
Ja,
oder
ja, genau. Und man muss auch sagen, das klingt einfach toll. Und zu diesen spannenden Geschichten gehört auf jeden Fall die von Hiob. Und der ist ja einer der, bei denen man sagt, das ist eine ganz seltene Sache, dass jemand ausführlich Raum bekommt in der Bibel, Gott anzuklagen. Und tut an anderer Stelle dann im Neuen Testament der Teufel, aber hier ist es ein sehr gläubiger Mensch, Hiob, einer, der sehr gottgefällig lebt, sehr fromm ist, und der Teufel und Gott schließen dann eine Wette ab, und der Teufel sagt, wenn ich ihm alles nehme, wenn ich mit ihm tun kann, ihn quälen kann, wie ich möchte, bin ich sicher, dass er abfallen wird. Und in der Tat, nachdem er also fürchterliche Botschaften bekommen hat, seine Herden wurden gestohlen und bei einem Fest wurden seine Kinder erschlagen und seine Frau ist gestorben. Er selber wird mit schrecklichen Krankheiten geschlagen, mit Krätze und mit Beulen und so weiter. Dann kommt eine Anklage von Hiob an Gott, und dann wird aber ihm ausführlich dargelegt, warum es trotzdem in Ordnung ist, das, was er da erlebt. Aber diese verschiedenen Botschaften hintereinander, die da kommen, was wieder Schreckliches passiert ist, das leuchtete vielen ein. Denn wir kennen das aus dem Alltag. Also wenn man es hat, wie war das? Ich komme jetzt nicht mehr ganz auf den Spruch. Na egal, also die Hiobsbotschaft ist eben eine ganz schlimme Botschaft. Und wenn dann eben gleich mehrere kommen, umso... Ja, man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen, und wenn es einen hat, dann nicht leicht.
Ja,
das war's.
Ja, genau, genau. Es zeigt aber auch ein bisschen, finde ich, dass die Geschichten der Bibel, und das gilt wahrscheinlich für viele Geschichten, und das, was uns Menschen dann fasziniert oder angreift oder umtreibt, es geht schon knackig zur Sache. Das sind ja lauter, also teilweise sehr brutale Geschichten. Eine nette, liebevolle Geschichte mit Happy End oder wo es einfach normal nett zugeht, schildert kein Mensch.
Ja und nein. Also der Hans-Josef Orteil hat mal versucht, einen positiven Liebesroman ohne Konflikt zu schreiben. Das fiel ihm sehr, sehr schwer. Aber zumindest gibt es ja so ein bisschen was in der Richtung. Also bei Josef und Maria, da haben wir nicht den Eindruck, dass es irgendeinen großen Konflikt gibt. In einer Version, da will er sie zwar verlassen, und der Engel erscheint ihm und sagt, nee, die ist nicht fremdgegangen. Aber das ist ein gutes Ehepaar, bei dem man nicht den Eindruck hat, da gibt es irgendein Problem. Die haben ihren Jesus, und klar haben die manchmal auch Sorgen, wenn er plötzlich im Tempel bleibt, anstatt mit ihnen mitzugehen. Aber es gibt so ein paar vorbildliche Geschichten, wo wir sagen, es gibt ja diese Kunstform der Idylle. Und die mögen wir schon auch, aber es ist klar, am spannendsten sind Konflikte, gerade auch Familienkonflikte. Und die spielen ja in der Bibel eine große Rolle. Karrieren, Eifersucht, Ehrgeiz, Kriege untereinander, die Frage, wer hat wie viel, wer gilt wie viel. Das kann man alles aus der Bibel auch lernen. Dann auch sehr, sehr spannend, wenn jemand sein Wesen vollkommen verändert. Also die vorbildlichen Menschen aus der Bibel wie Noah, die sind schon wichtig. Und der hat ja auch so ein fast nur positives Image. Das ist schon klar, die Konfliktgeschichten interessieren uns noch viel, viel mehr, oder auch die Wandlungen.
Das unterscheidet natürlich grundlegend das Neue Testament vom Alten. Wobei logischerweise das Neue Testament ja nur im Grunde genommen eine Hauptperson hat, und die ist halt Jesus, und da ändert sich die Botschaft natürlich ein bisschen und die Ausrichtung alles in allem. Und da kriegen wir aber dann eben solche das passt jetzt ein bisschen dazu, finde ich, solche schönen Geschichten zusammen und geschildert wie vom barmherzigen Samariter, der heutzutage, denke ich, schon auch noch da und dort bekannt ist und im Sprachgebrauch drin ist.
Das ist wie auf dem Rummel Lukas, nur dass wir hier nicht den Lukas hauen, sondern den Lukas aufschlagen. Ja. Es ist eine dieser spannenden Geschichten, wo Jesus in Versuchung geführt wird. Also die Pharisäer versuchen ja immer wieder, ihn zu verfänglichen Aussagen zu bringen oder zu schwierigen Aussagen. Jedenfalls fragt ihn einer der Pharisäer, nachdem es um das Gebot geht, auch seinen Nächsten zu lieben, wer ist denn mein Nächster? Und als Erklärung kommt dann das Gleichnis vom guten Samariter, dass ein Mann von Jerusalem nach Jericho geht. Es gibt ja auch das Lied, vielleicht haben Sie es auch noch im Kopf, zwischen Jericho und Jerusalem geht der Weg der Barmherzigkeit oder so ähnlich. Und da ist es so, der wird von Räubern überfallen, geplündert, bleibt schwer verletzt liegen. Und dann kommt erst ein Priester, ein Pharisäer, je nach Übersetzung vorbei, der tut aber so, als sähe ihn nicht. Dann kommt ein Levit, ein Tempeldiener, nach dem Stamm Levi benannt, die Leviten lesen, hatten wir auch kurz mal gestreift, der lässt ihn auch liegen. Und dann kommt ein Samariter, ein Samaritaner, die von den Juden als nicht in ihrem Sinne fromm und gläubig angesehen werden, ausgegrenzt wurden, verachtet wurden. Und dieser Samariter, der kümmert sich sofort um den Mann, der lässt ihn auf seinem Esel reiten, bringt ihn zur nächsten Herberge, zahlt dort das Geld dafür, dass er dort bleiben kann und gesund gepflegt werden kann und nach Hause kommen kann. Und das ist dann das Beispiel für Nächstenliebe. Und bis heute gibt es ja den Arbeiter-Samariter-Bund beispielsweise. Das erklärt es ja auch, warum die so heißen. Und jemand, der ähnlich handelt, von dem sagt man auch, das ist ein guter Samariter. Und das ist nur so zu verstehen, das ist nicht nur jemand, der Gutes tut, sondern der es auch tut außerhalb von irgendwelchen religiösen Geboten oder Ähnlichem, die jetzt jemand nur als Regelwerk sehen kann und überlegt, ist das jetzt der Fall oder nicht, sondern der mit Herzensklugheit und mit Menschlichkeit sieht, da ist jemand, der braucht Hilfe, egal wer das ist, da helfe ich jetzt. Das ist also das Beispiel für die Nächstenliebe.
Wir haben morgen Maria Himmelfahrt und auf die Maria, wir sind ja jetzt schon im Neuen Testament, müssen wir jetzt natürlich auch nur zu sprechen kommen. Morgen ihr großer Festtag. Was man über Maria alles findet und natürlich nicht nur aus der Bibel, vielleicht sogar vor allem gerade nicht von dort, sondern in der ganzen Rezeptionsgeschichte über die Jahrhunderte und Jahrtausende, das ist natürlich überbordend. Was würden Sie herausgreifen, um ein Bild der Maria zu erstellen?
Also wir haben sie ja als Patrona Bavariae, als extrem wichtige Person, so wird sie auch empfunden. Und sie ist außerordentlich volkstümlich, wie manche Frauen auch, die aus diesem Bereich kommen. Spannend, dass Maria ja ein völlig üblicher Name war. Wir kennen ja auch die Maria Magdalena aus der Bibel, die verschiedentlich auch identifiziert wird, von der man manchmal gesagt hat, das war vielleicht sogar die Freundin oder die Ehefrau Christi. So weit will ich jetzt gar nicht gehen. Aber es geht jetzt erstmal um die Mutter Maria. Und die Gottesmutter Maria, die wird ja als Meerstern in Liedern auch besungen. Meerstern, ich dich grüße. Da fragt man sich, wieso ist denn die ein Meerstern? Die wurde mit Stilla Maris als eigentlich ein Tropfen im Meer bezeichnet auch. Und das Stilla wurde dann Stella Maris. Das gab es im Lateinischen als Begriff für den Morgenstern, für die Venus. Stella heißt einfach Stern und Maris dann also des Meeres, weil dieser Morgenstern, weil die Venus für die Orientierung der Seefahrer der Antike außerordentlich wichtig war. Und Venus wird von Maria ersetzt. Das ist in vielen, vielen Punkten zu beweisen, dass also diese antike Gottheit durch diese christliche Gottheit eindeutig ersetzt wird. Und so übernimmt sie auch deren Funktion, dass sie als Mehrstern dann gesehen wird. Und viele Theologen und Geschichten ranken sich auch darum, wie jetzt Christus überhaupt in sie hineingekommen ist, in welcher Art und Weise es zu diesem Kind in ihr gekommen ist. Und häufig wird dann das Bild von Muschel und Perle verwendet, dass sie die Muschel ist und dass in ihr die Perle Jesu dann Jesus heranreift und von ihr geboren wird, ganz rein und ohne Erbsünde. Die Perle steht ja auch für die Reinheit. Aber die Maria, die steht ja auch als eine ja geradezu handfeste Hausfrau immer auch uns vor Augen. Und sie wird ganz häufig im Alltag verwendet. Pfiat Maria, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Maria, Josef. Und als ich mal einen Unfall mit einer italienischen Freundin erlebte, da schrie sie, man sah das Unfallfahrzeug dann kommen oder auf uns rauffahren. Und sie schrie, Maria, nein. Santa Maria, nein. Also Heilige Maria, das war dann italienisch, aber nein, so lange war sie dann schon in Deutschland geblieben. Und dann vor allen Dingen der Mantel der Maria. Das ist ja, was wir auch als Titel für die Sendung genommen haben, Maria, breit deinen Mantel aus. Das ist so wichtig im Alltag gewesen, das immer wieder als Beispiel zu zitieren, diese Schutzmantel-Madonna, wie sie ganz häufig dargestellt wird, in vielen Kirchen zu sehen ist. Der blaue Mantel, der ist ja sowieso für sie ganz, ganz typisch. Da hat man auch teure Farben genommen, damit er besonders schön leuchtet. Aber dieser Mantel der Liebe, der kommt in der Bibel mehrfach vor und den hat man dann mit ihr verbunden. Und wenn jemand etwas Böses tut, wenn jemand eine Kleinigkeit, einen Fehler macht, der nicht so schlimm ist, bei dem man sagt, ach, ich sag's ihm lieber im Geheimen, aber die Öffentlichkeit soll es nicht mitbekommen. Bis heute sagt man, ich breite den Mantel der Liebe oder den Mantel des Schweigens darüber. Und viele Städte, viele Bürger empfanden das dann auch so, dass sie geschützt werden sollten und wollten von der Vermittlerin überhaupt. Man hat sie gesehen, gerade weil sie so zwischen dieser himmlischen und menschlichen Sphäre stand, als die Vermittlerin und die Beschützerin, die man immer anrufen kann. Und das hat man dann in vielen Bildern, dass eine ganze Stadt mit Mauerringen zu sehen ist und darüber ist dann Maria zu sehen und ihr Mantel ist so groß, dass er so groß ist wie der ganze Mauerring. Die ganze Stadt wird also von diesem Schutzmantel der Maria dann auch beschützt.
Die größte christliche Heilige. Kann man wohl so sagen, muss man wohl
unbedingt,
so sagen.
Unbedingt. Ja, und ja, alleine die Himmelfahrt, die da nochmal betont wird. Und vielleicht ein bisschen trotzdem lustiger zum Schluss. Es ist auch ein Himmelfahrtskommando.
Dr. Rolf Bernhard Essig, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank für den Rat. Ein herzlicher Gruß nach Oberfranken, nach Bamberg. Dankeschön.
Es war mir eine Ehre.
Für Gott und bis zum nächsten Mal. Der Vormittagsratsch auf BR Heimat, 2:12 haben wir. Ich bin der Johannes Hitzelberger und wünsche einen schönen Tag. Für Gott.